Es ist natürlich eine Überraschung, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein russisch-orthodoxer Patriarch und der Bischof von Rom als Papst der universalen katholischen Kirche ein Treffen haben. Aber natürlich war das von langer Hand geplant. Es wurde dann erst am 5. Februar angekündigt. In dem Sinne war es dann nicht überraschend.
Kam es eigentlich dazu, dass es jetzt genau auf Kuba, wieso nicht Europa, fragen Sie natürlich viele, oder wieso gerade auf Kuba?
Ich glaube, man muss zweierlei sehen. Erstens einmal, der Heilige Vater Franziskus hat auf dem Rückflug von seinem Besuch in der Türkei, in Konstantinopel, im Flugzeug klar gesagt: Ich wünsche, den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill zu treffen. Er kann sagen, wo und wie, und ich komme. Und von daher hat sich dann diese Koinzidenz ergeben, dass der Papst nach Mexiko geht und der Patriarch schon einen Besuch in Kuba geplant hat. Und von daher ist man dann zu dieser Lösung gekommen. Der Hintergrund ist aber noch ein anderer, und der hat Metropolit Hilarion bei der Pressekonferenz in Moskau klar benannt, dass von orthodoxer Seite es nicht gewünscht war, dieses Treffen in Europa zu haben, weil Europa der Kontinent der Kirchenspaltungen ist. Und all diese Treffen wollen ja nicht eine Fortführung der Kirchenspaltung, sondern eine Überwindung der Kirchenspaltung sein. Und deshalb hat man diesen Wort gewählt.
Werden auch die heißen Eisen sozusagen Ihrer Meinung nach besprochen? Also auch konkret das, was ja auch immer als Hindernis genannt wurde, wird das auch angesprochen?
Natürlich kann man in einem zweistündigen Gespräch nicht alles behandeln, aber sicher diejenigen Fragen, die beide Kirchenführer persönlich und von der Kirche her betreffen, die werden sicher Thema sein.
Also Stichwort Ukraine zum Beispiel, die Situation in jenem Land, wird das auch auf dem Tisch kommen und das wird auch ein Thema sein?
Die Ukraine war ja lange der Grund, weshalb dieses Treffen nicht zustande gekommen ist von orthodoxer Seite. Herr, der russisch-orthodoxe Patriarch ist sehr betroffen von der Situation in der Ukraine, und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Papst sehr betroffen über den Konflikt, den es in der Ukraine gibt, und die Schwierigkeiten, die es in den Beziehungen zwischen der griechisch-katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen gibt, denn die griechisch-katholische Kirche ist Teil unserer Kirche, das berührt und betrifft den Papst sehr. Und ich denke schon, dass es unmöglich ist, zusammenzukommen, ohne über diese Frage zu reden.
Wie sehen Sie denn auch die weiteren Schritte? Also das ist jetzt ein Treffen, aber man hofft sich ja natürlich, dass das ja dann auch ökumenische Fortschritte bringen wird.
Es wird sicher die Beziehungen innerhalb der Orthodoxie auch prägen, denn wir haben ja mit vielen orthodoxen Patriarchen Kontakte bisher nicht gehabt zwischen dem Papst und diesem Patriarchen. Und das kann natürlich auch die innerorthodoxen Beziehungen vertiefen, gerade im Blick auf das panorthodoxe Konzil, das im Juni auf der Insel Kreta stattfinden wird. Und dann wird es sicher positive Früchte haben, auch für den theologischen Dialog. Wir führen ja den theologischen Dialog nicht mit einzelnen Kirchen, sondern mit der Gesamtorthodoxie. Und wenn hier bessere Beziehungen, bessere gegenseitiges Verständnis zwischen Rom und Moskau gegeben ist, wird das sicher positive Auswirkungen auf den theologischen Dialog haben können.
Es gibt aber auch kritische Töne, sozusagen Stimmen, vor allem jetzt auf orthodoxer Seite, also intern innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche. Eben auch griechisch-katholische Stimmen sind auch nicht alle so, aber gewisse haben gewisse Ängste, Befürchtungen natürlich. Wie sehen Sie das, eben auch die Vorenthalte, die es da gibt?
Ich glaube, der russisch-orthodoxe Patriarch ist sich sehr dessen bewusst, dass es diese Stimmen gibt, dass es diese Reaktionen gibt. Und das bestätigt ja erst recht den Willen für diese Begegnung. Und in dem Sinn würde ich schon sagen, ist es ein mutiger Schritt des Patriarchen.
Metropolit Hilarion hat ja bei der Pressekonferenz in Moskau auch betont, dass es ja auch darum geht, oder dass dieses Treffen überhaupt zustande gekommen ist, Unterstützung für die verfolgten Christen, und insbesondere hat er auch die Christen im Nahen Osten genannt oder in Afrika, die verfolgt werden. Inwieweit können denn die beiden Kirchenoberhäupten katholischerseits und vom Moskauer Patriarchat da eine Unterstützung sein, eben für die Christen, die verfolgt werden?
Zunächst einmal ist das ein Thema, das beide Kirchenführer persönlich sehr berührt. Der russisch-orthodoxe Patriarch ist sehr bewegt von der Frage der Christenverfolgung. Ein Thema, das auch Papst Franziskus ganz am Herzen liegt. Er redet ja immer auch wieder vom Ökumenismus des Blutes, vom Ökumenismus des Leidens. Und ich denke, wenn beide gemeinsame Kirchenführer das in Erinnerung rufen, öffentlich, wird das die Aufmerksamkeit auf diese Situation lenken. Ich bin immer noch überzeugt, dass die Situation der Christenverfolgung noch immer nicht so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen werden müsste. Und da kann natürlich eine gemeinsame Sicht dieser beiden Kirchenführer eine große Hilfe für die verfolgten Christen sein.
Gerade Russland mit Syrien steht ja auch in der Kritik. Im Einsatz, den die russische Regierung in Syrien hält, da gibt es auch eben so eine gewisse Kritik gegenüber auch der russisch-orthodoxen Kirche. Sie sei zu stark mit dem Staat, mit der Politik Russlands verbunden. Diese Kritik jetzt auch aus Ihrer Sicht, aus katholischer Sicht, hat das irgendwie auch einen negativen Einfluss oder beeinflusst das auch die Beziehungen zur katholischen Kirche, beziehungsweise in diesem Treffen Patriarch, Papst und die Politik sozusagen?
Ich glaube, man muss zunächst einmal sehen, dass in der orthodoxen Tradition ein ganz anderes Verhältnis zwischen Kirche und Staat gegeben ist als in der katholischen Kirche, weil die katholische Kirche ist eine universale Kirche. Da ist die Beziehung zwischen Kirche und Staat in den einzelnen Nationen nicht so eng, wie das vielleicht in der Orthodoxie der Fall ist, aufgrund ihres Prinzips der Autonomie und der Autokephalie. Das ist das grundlegende ekklesiologische Frage, die man diskutieren muss. Aber bei diesem Treffen zunächst geht es ja nicht um die Begegnung von zwei politischen Figuren, sondern um zwei religiöse, spirituelle Persönlichkeiten, das steht im Vordergrund. Natürlich sind beide von den großen politischen Fragen, Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung, Sorge um die Armen, Christenverfolgung und so weiter berührt. Und von dem her wird natürlich auch das Gespräch und die Begegnung solcher politischen Fragen berühren.
Zum Nahen Osten, Sie waren ja jetzt auch vor kurzem, vor wenigen Tagen, Sie sind jetzt eigentlich zurück aus Ägypten, gab es ja auch ein Treffen der Gespräche zwischen katholischer Kirche und die orientalisch-orthodoxen Kirchen, also sprich die koptische Kirche natürlich ist ja vor allem in Ägypten. Wie sind jetzt diese Gespräche auch verlaufen? Was sind da die Schwerpunkte, die Herausforderungen?
Wir haben im Dialog mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen eine neue Phase begonnen, nachdem wir zwei Phasen abgeschlossen haben. Die erste Phase gegenüber Konstitution und Sendung der Kirche. Die zweite Phase gegenüber Kommunion und Kommunikation zwischen den Kirchen in den ersten 5 Jahrhunderten. Und nun haben wir eine neue Phase begonnen mit der Theologie der Sakramente, vor allem der Initiationssakramente, und haben mit dem Sakrament der Taufe begonnen. Das ist nicht ein sehr leichtes Thema, weil einzelne orientalisch-orthodoxe Kirchen noch immer die Praxis der Wiedertaufe kennen bei Konversionen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil nach unserem Verständnis die Anerkennung, die gegenseitige Anerkennung der Taufe, das Fundament der Ökumene ist. Da sind noch einige Schritte zu tun. Aber es war möglich, dass in großer Offenheit und Ehrlichkeit diese Fragen anzusprechen und auch zu entscheiden, dass die nächste Sitzung bereits im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, im Januar hier in Rom, über das Thema der Eucharistie.
Und zur Lage der Christen in Nordafrika, in jener Region, also auch Nahen Osten, was haben Sie auch da erfahren oder mitbekommen?
Wir haben immer eine längere Eröffnungssitzung, wo jede der anwesenden Kirchen über ihre Situation, über ihre Leiden und Herausforderungen spricht. Und das ist für uns immer sehr berührend, das alles wahrzunehmen. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die ganze Art und Weise, wie wir diesen Dialog führen. Ich denke, gerade in Ägypten höre ich, dass die Situation sehr, sehr viel besser geworden ist, weil der Präsident offenbar einen großen Respekt auch gegenüber der koptischen Kirche hat und während des Weihnachtsgottesdienstes die koptische Gemeinde besucht hat und die Glückwünsche gebracht hat. Das sind positive Zeichen, aber in den anderen Regionen im Mittleren Osten haben wir nach wie vor diese ganz großen Herausforderungen, die beschäftigen uns natürlich intensiv.